Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Du hast höchstes Fieber, kannst kaum schlucken. Verdacht auf Angina. Ab zum Arzt. Der verschreibt dir gegen die bakterielle Infektion ein Antibiotikum. Du nimmst es, aber es geht dir einfach nicht besser. Was jetzt?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Antibiotikaresistenzen sind eine weltweite Bedrohung. Ein Kampf gegen unsichtbare Macht, denn die neuesten Zahlen vom Bund zeigen, Bakterien, die sich nicht mehr mit Antibiotika behandeln lassen, tauchen auch in der Schweiz öfters auf als noch vor 2 Jahren. Wenn man nicht gegensteuert, könnten ums Jahr 2050 schätzungsweise 10 Millionen Menschen jährlich wegen resistenten Erregern sterben. Der Hauptgrund für Resistenzen sind der zunehmende Einsatz von Antibiotika in Behandlungen, in der Landwirtschaft, aber auch der Kontakt mit bereits resistenten Keimen beim Reisen. Aber was macht man, wenn ein Antibiotikum in einem kritischen Moment nicht mehr wirkt? Entwickelt man neue Antibiotika oder setzt man in der Forschung auf Alternativen? Mein Name ist Sinal Bisetti und das und noch mehr habe ich beim Live-Podcast am Jahresanlass von der Gebert-Rüff-Stiftung mit Manuel Batteguet besprochen. Er ist renommierter Infektiologe, ist 20 Jahre Chefarzt für Infektiologie und Spitalhygiene im Unispital Basel und hat maßgeblich in der Corona-Taskforce mitgewirkt. Heute ist er Stiftungsrat der Gebert-Rüff-Stiftung und engagiert sich so für die Förderung der Wissenschaft. Herzlich willkommen bei uns im Durchblick, Herr Batteguet.
Guten Abend, Frau Albisetti.
Jetzt widmen Sie sich ja seit 1988 der Infektiologie. Sind damals Antibiotikaresistenzen auch schon ein Thema gewesen?
Das war ein Thema. Ich war ja hier in Zürich, erste klinische Stelle hier am Unispital. Nicht so häufig, das war im tiefen 1%-Bereich. Aber die Resistenz haben wir kennt schon eigentlich seit 1944, als Penicillin aufgekommen ist. Gleich darauf sind Resistenzen bekannt worden gegen das Antibiotikum Penicillin. Und wir wissen heute, dass es wahrscheinlich Resistenzen seit Milliarden Jahren gibt, weil man im Permafrost gesehen hat, das ist ganz sicher 30'000 Jahre her, dass es Resistenzen gibt.
Und wie passiert das? Wieso entwickeln wir Resistenzen gegenüber Antibiotika?
Es ist so, wir allein, jede von uns hat 1'000 bis 2'000 Bakterienarten in sich. Das muss man sich mal vorstellen. Dass eine nicht überhand nimmt, um in Bakterien selber schauen, dass die anderen nicht überhand nehmen. Und wir wissen zum Beispiel, der Staphylococcus, der ein Drittel von uns in der Nase hat, der kann selber Antibiotika herstellen.
Aber nicht gegen sich selber, oder?
Gegen sich selber wahrscheinlich nicht, aber das sind schon Mechanismen, wo das Bakterienart selber schaut, dass sie nicht gerade überhand nehmen. Also da ist eine Balance von der Evolution, auch mit Pilz übrigens. Das ist ja der Punkt, oder? Pilz und Bakterien haben ein Gleichgewicht, wahrscheinlich, wir kommen vielleicht darauf später, auch sogenannte Bakteriophagen.
Mhm. Jetzt sind Sie 20 Jahre Chefarzt von der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Unispital in Basel gewesen. Welche klinischen Fälle von Antibiotikaresistenzen sind kritisch und was ist Ihnen im Klinikalltag am meisten begegnet?
Kritisch sind zum Beispiel Harnwegsinfekt, Lungenentzündung, aber heutzutage immer mehr auch Infektionen von Fremdkörpern. Also Herzklappe, dann auch natürlich Hüftgelenksersatz, die sich können infizieren können. Und dann, wenn es ein resistenter Keim ist, kompliziert sich die Situation, weil man dann nicht einfach quasi das Gelenk putzen und ein neues Gelenk rein tun, sondern man muss manchmal zweizeitig vorgehen, das heisst, das Gelenk kommt raus, dann muss die Infektion abheilen, weil es resistente Keime ist, spezielle Antibiotika, und erst dann nach Wochen bis Monaten kann man wieder ein neues Gelenk einsetzen. Das war die häufigste Situation gewesen.
Und was macht man jetzt, wenn es nichts mehr zum Entfernen gibt, aber es gibt trotzdem resistente Erreger, die man mit Antibiotika nicht mehr bekämpfen kann? Was gibt es da für Lösungsansätze?
Teilweise effektiv keine mehr. Das ist in der Schweiz Gott sei Dank noch selten, aber ich erinnere mich an einen 74-jährigen Patienten, Gallenwegsinfektion, hochresistente Keime gegen alle Antibiotika-Klassen. Wir haben, sind zu den Chirurgen gegangen, die haben gesagt, ja, müssen wir noch nicht operieren? Haben wir gesagt, ja. Aber wir haben kein Antibiotikum mehr. Und der Patient ist immer mehr in die Blutvergiftung, also Sepsis, gegangen. Und er ist leider dann auch gestorben. Die Chirurgen haben noch operiert, aber wir haben kein Antibiotikum gehabt, wo man nachher dann quasi weiter behandeln kann. Also es gibt wirklich kritische Situationen, wo man nicht mehr weiter behandeln kann. Es ist Gott sei Dank recht selten.
Wie oft ist recht selten?
In der Schweiz können wir sicher auf, ich sage jetzt mal, 50 Patientinnen und Patienten im Unispital Basel. Und das ist ganz schwierig. Manchmal kann man nicht sicher sein, ob es kausal ist, also wirklich begründet mit dem resistenten Bakterium, oder ob es einfach gerade dabei war. Aber wir können sicher im Unispital Basel auf 5 Patientinnen und Patienten, was hochkomplex ist und wo wir an Grenzen kommen.
Aber es kann ja nicht sein, dass man einfach nichts machen kann. Es gibt ja alternative Ansätze. Ich habe beispielsweise mal von Phagen gelesen. Wie funktionieren die?
Also Phagen zuerst einmal, das sind eigentlich Viren, die nur Bakterien infizieren. Und das ist auch faszinierend. Da gibt es auch Trilliarden und Trilliarden allein in einem kleinen Gebiet. Und die können andocken an Bakterien, aber da braucht es spezielle Phagen für ein Bakterium von einem Patienten, von einem bestimmten. Und dann bieten sie, das ist die Spezialität, die bringen das Bakterium, ist ein bisschen brutal, aber zur Explosion. Die haben ein Enzym, das sie initiieren, reinjagen. Dort geht ihr Erbgut ins Bakterium rein, das ist also Science Fiction. Dann produziert die Bakterienzelle Sachen, die sie eigentlich sonst nicht produziert, und dann Kunst zum Knall. Und so werden Patienten heute schon behandelt.
Auch in der Schweiz kommt das zur Anwendung?
In der Schweiz haben wir grosse Forschungsprogramme, auch in Basel, in Zürich, in Genf, wo das not is not kommt. Es braucht riesige Datenbanken für das, es braucht auch künstliche Intelligenz, die hilft, die ganzen Phagentypen zu schauen, ob sie für einen bestimmten Patienten funktionieren.
Etwas muss ich noch besprechen, auch wenn Sie das als ehemaliger Chefarzt von der Spitalhygiene vielleicht nicht gerne werden hören. Es geht immer den Mythos um, dass es Spitalkäfer gibt, wo besonders hartnäckige, multiresistente Bakterien sind, die man eben im Spital auflässt. Ist das Wahrheit oder Mythos?
Im Detail stimmt es. Es ist so, wir sind ja wirklich mit Trilliarden Bakterien leben und Patienten, die abwehrgeschwächt sind, kommen ins Spital teilweise mit extrem hohen Bakterienmengen, und dann können sie sich auch selbst auf Böden einnisten, in Intensivstationen, in Maschinen. Das ist richtig. Was aber auch richtig ist, ist, wir leben eben in einer Welt, auch wenn es einem im Moment nicht so dunkel ist. Ich erinnere mich an eine Patientin, ungefähr 60-jährig, und ich habe sie nicht selber betreut, auch nicht mein Team, aber ich habe einen Brief gekriegt, der ist im Grossverteiler an alle Regierungsräte, an alle gegangen, dass sie sich beklagt hat, den Geheim, den sie hat, im Unispital Basel aufgelesen, wegen ihrer Zimmernachbarn. Also fast wie in der Schwarzwaldklinik. Sie ist dann zu mir gekommen und dann haben wir die Geheim angeschaut von allen Patientinnen und Patienten, im natürlich Erlaubnis von diesen 4, und haben sie verglichen mit allen Geheimen, die wir je analysiert haben im Unispital. Was ist rausgekommen? Alle haben verschiedene Keime gehabt, zwar sogenannte Extended Beta-Lactamase, E. coli. Das ist ein spezieller Keim, häufige Resistenz. Hat sie eine gute Frage gestellt, wo habe ich denn den Keim? Hat gesagt, wo gehen Sie in die Ferien an? Hat sie gesagt, nach Italien und Griechenland. Hat gesagt, sehen Sie, 50% von diesen E. coli in Italien und Griechenland haben halt die Resistenz gegeben. Wenn Sie nach Indien gehen, viele von Ihnen sind vielleicht in Nepal, Bhutan, Indien gesehen, 80 bis 100%. Man schaut, 5-Sterne-Hotel, Backpackers, Leute mit kleinen Kindern, no difference. Das ist eine Studie vom Tropen-Institut, die wir mitgemacht haben. Ein Vorteil hat es, wenn wir die Keime haben, beim nächsten Mal sind wir schon halb immunisiert und haben schon nur noch die Hälfte der Durchfallerkrankungen.
Also gehen wir ab jetzt alle am besten noch ans gleiche Ort in die Ferien. Wie sieht es denn eigentlich im internationalen Vergleich aus, wenn man jetzt die Spitalhygiene in der Schweiz vergleicht mit beispielsweise Italien oder Indien?
Also Indien ist sicher ein Hotspot, und die indische Regierung hat ungefähr vor 5 Jahren verboten, dass man darüber forscht. Das ist ein riesiges Problem. Also Indien hat in diesen Spitälern, wo die Leute für Schönheitsoperationen gehen, etc., etc., ein riesiges Resistenzproblem. Und manchmal bei einer nicht gelungenen Operation sehen wir die Folge in den Unispitälern von der Schweiz. Also Indien, Südostasien ist hochkritisch, auch weil sie sehr, sehr, sehr viel Antibiotika dir geben in China. Und die Schweiz ist noch relativ gut, aber es steigt stark an. Es gibt einen Gradient in der Schweiz, der von der deutschen Schweiz in die welsche Schweiz geht. Und Italien, der Mittelmeergürtel, ist sicher betroffen. Was wichtig ist, man kann Massnahmen ergreifen. Sie sind aber immer ein Bündel an Massnahmen, wie es betrifft immer ein Tier, uns selber, oder? Dass man nicht überall Antibiotika gibt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt auch Überwachungssysteme.
Sie haben jetzt Massnahmen genannt. Wie sieht es denn aus mit den Massnahmen, dass man auch an neuen Antibiotika forscht? Wird das gemacht? Und falls ja, inwiefern kann da vielleicht auch KI eine Hilfe sein?
Es wird gemacht. Es gibt ja ein sogenanntes National Competence Center, wissenschaftliches Programm, wo Basel leitet. Da bin ich nicht dabei. Es sind Leute aus meinem Team dabei. Auch in Genf ist ein internationales Projekt, wo man die Bakterienzellen anschaut und eben schaut, wie kann man neue Stellen finden. KI hilft sicher. Also wir haben extrem viele natürliche Produkte. Wir gehen wieder zurück zum Penicillin. Wir haben die Bakteriophagen. Und da kann man jetzt mit KI nicht nur modellieren, auch dreidimensional, sondern man kann riesige Substanzen durchgehen und gegenüber allen Bakterien, allen Bakterienstellen testen. Ich gebe ein Beispiel ganz kurz. Eins von diesen 1000 Bakterien, die wir in uns haben, Pseudomonas, die nichts macht, wenn wir nicht ganz schwer abwehrschwach sind, hat allein 80 verschiedene Poren, Löcher, für 80 verschiedene Stoffe. Und das kann man mit, ohne künstliche Intelligenz, kann man die sogenannten Screenings eigentlich gar nicht durchführen.
Aber trotzdem ist es so, dass die Zahl von neuen Antibiotika, die auf den Markt kommen, Jahr für Jahr zurückgeht, während die Resistenzen eben ständig zunehmen. Das ist ja bedenklich. Wieso ist es für Pharmafirmen offenbar nicht interessant, neue Antibiotika auf den Markt zu bringen?
Es ist so, es ist meistens zwar nicht interessant, weil die Reservemedikamente tut man natürlich als Infektiologin und Infektiolog zurückhaltend einsetzen. Also man hat nicht den riesen Hebel. Darum sind eben Stiftungen, Startups mit innovativen Ideen so wichtig. Zum Beispiel auch Leute, die eine Resistenz haben, vielleicht kriegen wir die Bakterien irgendwie aus dem Darm. Also da ist noch viel zu machen. Ich denke auch mit grossen Hebeln. Stiftungen sind ganz wichtig. Startups sind wichtig, wo Innovation da ist, und es ist wirklich inspirierend, all die Projekte vorher gehört zu haben und alle, die wir auch im Stiftungsrat sehen. Also von dem her gibt es ganz viel, wo daran forschen will. Es ist eins der ganz grossen Probleme auf der Welt, neben Krieg, Konflikt, Klima, sind Antibiotikaresistenzen wirklich ein Problem?
Ja, eben, ich habe eingangs ja gesagt, es ist ein Kampf gegen unsichtbare Macht. Braucht es dann jetzt auch staatliche Förderungslösungen? Weil für Roche ist es ja jetzt beispielsweise nicht lukrativ, ein Antibiotika auf den Markt zu bringen, das nachher in der Schweiz vielleicht nicht mal mehr als 10 Mal pro Jahr gebraucht wird.
Ich glaube, also es braucht einfach gemeinsame Anstrengungen. Der Staat ist etwas mit dem Nationalfonds. Weil der Hebel, das haben wir ja gerade vorher gehört, kann sehr gross sein. Das heisst, die Innovation, die Ideen, die kommen durchaus von der Universität, der EPFL, ETH und. Oder? Und da braucht es eine Förderung, die den Anfangspunkt setzt. Und dann braucht es natürlich schon irgendwann Big Pharma. Wir haben gesehen, bei Corona, wie schnell das kann gehen. Ich bin nicht so pessimistisch. Oder? Dort hat man auch gesagt, Impfstoff ist schwierig. Und dann, siehe da, in einem halben Jahr hat man eine neue Impfstoff gehabt. Und man darf sagen, es gibt jetzt neue Antibiotika, zum Beispiel auch, ist ein spezielles Bakterium gegen Tuberkulose, weil ein Riesenproblem ist als Resistenz. Das heisst, wenn man gezielt vorgeht, kommen jetzt durchaus neue Antibiotika auf den Markt.
Also dann schauen wir ein bisschen optimistischer in die Zukunft, als ich es da am Anfang anmoderiert habe. Danke Ihnen vielmals für Ihre Auskunft und die Einsichten, Herr Battege, und danke auch, liebes Publikum, für eure Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Simon.
Nach dem Gespräch sind wir übergegangen zum Apero. Je nach Zeit, wo du den Podcast hörst, wünsche ich dir jetzt ebenfalls einen guten oder einfach noch einen schönen Tag. Mein Name ist Sina Albisetti, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns oder lass uns einen Kommentar da. Zum Schluss gibt es wie immer noch einen Random Fact vom Reto Scherer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2019 hat Großbritannien zum ersten Mal mehr Strom aus erneuerbarer Energie erzeugt als aus fossilen Brennstoffen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.